Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wir sitzen hier heute in einem etwas ungewohnten Setting, das bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ankommt. Weiß ich gar nicht, für uns klingt es ein bisschen anders. Wir nehmen erstmalig an verschiedenen Orten heute diese Folge auf und wir nehmen erstmalig ohne den Martin Meyer auf, der seit vielen Jahren ja unseren Podcast moderiert hat. Der Martin wird auch in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal dazukommen. Heute sind das der Holger Schlichting.
Hallo.
Die Sabine Krön.
Hallo.
Und David Agott, also ich, der heute mal die Einführung übernommen hat. Ja, und das Thema, über das wir heute sprechen wollen, das sind systemische Hacks. Und wir wollen vor allem erklären, warum systemisch und was wir eigentlich unter Hack verstehen, wie wir die Bezeichnung systemische Hacks nutzen, um Systemtheorie für Organisationen, für Führungsarbeit in Organisationen, für Gestaltung von Organisationen nutzbar zu machen. Und wie immer übergebe ich einleitend an den Holger, der uns ein wenig ins Thema holen wird.
Ja, David, vielen Dank. Die systemischen Hacks sollen ja eine Brücke sein von der neueren Systemtheorie, die für uns eine wichtige Grundlage ist, hin zu einer praktischen Anwendung. Und in der Vorbereitung habe ich mal wieder meine Mindmap erstellt und dachte, ich gehe mal systematisch vor, nicht systemisch, sondern systematisch. Und dachte, okay, ich muss mal ein paar Sachen nochmal klären und erklären. Und weil das gerade in letzter Zeit viel diskutiert wird, fange ich mal mit dem Begriff systemisch an, weil systemisch ist ja ein Containerbegriff, in den viele verschiedene Menschen viele verschiedene Vorstellungen reinpacken. Und wenn wir davon reden, dann meinen wir eigentlich systemtheoretisch fundiert. Wir sparen uns einfach 5 Silben, die sind da in der Mitte rausgeschnitten und dann sagen wir verkürzt systemisch, meinen aber eben das, was ich sag mal so mit Bateson und mit den Kybernetikern im Verlauf dann mit Parsons und dann mit Luhmann und Dirk Becker und Fritz B. Simon eigentlich so in systemtheoretisch Kosmos entwickelt worden ist. Und ja, viele Leute haben ja eher so einen unscharfen Begriff davon. Das hat ja auch Vorteile. Es ist so, auch häufig wird systemisch so als metaphorischer Begriff benutzt, um Undurchschaubares und intransparente Zusammenhänge und Situationen zu kennzeichnen. Ja, auf der anderen Seite hat natürlich dieser unscharfe Begriff systemisch auch durchaus Vorzüge, weil man damit dann eben auch unbeschwert operieren kann. Das tun wir in dem Zusammenhang auch. Und wir gucken dann jetzt auf das Thema Hacks. Warum eigentlich Hacks? Ein Hack bezeichnet eigentlich ja eine clevere, oft günstige Problemlösung. Also kann ein technischer Kniff sein, kann eine Funktionserweiterung sein, ein Workaround, so eine Zweckentfremdung. Man kennt so die IKEA-Hacks, wo also aus irgendeinem Aufbewahrungsutensil auf einmal ein Lichtformer für Makrofotografie gebaut wird oder ähnliche Sachen. Und wir nutzen diesen Begriff Hack halt in diesem Sinne, dass wir aus systemtheoretischen Figuren dann jetzt praktische Anwendungen, Kniffe herausarbeiten. Das ist so ein bisschen die Idee. Und die Begrifflichkeit oder diese ganze Entwicklung stammt allerdings tatsächlich von Sabine. Und deswegen wäre ja erstmal vielleicht Sabine dran, so ein bisschen zu erklären, wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Wo nimmst du das her, dass du jetzt an diesem Thema systemische Hacks auch arbeitest, jetzt schon seit weit über einem Jahr? Und was machst du da eigentlich genau?
Ja, danke fürs Wort. Was mache ich genau? Zum einen geht es mir selbst so, dass Systemtheorie manchmal ist wie Wasser, was einem durch die Hände rinnt und man möchte es irgendwie aufhalten und trotzdem fließt es durch. Also es ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach, Systemtheorie in die Praxis zu bringen und sich immer wieder zu erinnern, welche Aspekte aus der Systemtheorie können praktisch relevant werden. Ich erlebe das Gleiche auch als Lehrberaterin in unserer Weiterbildung für systemische Organisationsentwicklung. Dort lehren wir Teilnehmenden, wie sie systemisch beraten, führen und ihre Organisation gestalten können. Und auch da haben wir immer wieder den Bedarf, Theorie in praktisches Wissen zu übersetzen, also eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu bilden. Und das war der Hintergrund, Hacks zu entwickeln, wo man sich sehr schnell an Dinge erinnert, die man in die Praxis umsetzen kann. Nicht jeder wird Lust haben, sich in die Tiefe von Niklas Luhmanns Systemtheorie einzuarbeiten. Und diese Hacks helfen, relativ schnell und praktisch sich an Dinge zu erinnern, die dann im Führungsalltag, im Beratungsalltag relevant werden.
Das ist so die Intention. Und wir glauben eben, dass die Systemtheorie einfach so wichtig ist, dass es sich eben lohnt, das auch für Führungskräfte übersetzbar zu machen, weil die neuere Systemtheorie sich ganz grundsätzlich mit der Frage ja beschäftigt, wie kommt eigentlich Ordnung in die Welt? Wie kommt soziale Ordnung in die Welt? Und das ist die Ausgangsfrage, die sich Luhmann gestellt hat, angesichts der absoluten Unwahrscheinlichkeit, dass sowas zustande kommt, dass man sich einigt, dass Kommunikation überhaupt zustande kommt und man über die 1:1 Kommunikation hinaus dann funktionierende soziale Gebilde, Organisationen, Gesellschaft so konstruieren kann, dass sie mehr oder weniger funktioniert, angesichts von Komplexität, von Kontingenz und von Unüberschaubarkeit. Und all diese Hacks dienen letztendlich dazu, Ordnung in die Welt zu bringen, Ordnung in Organisationen zu bringen. Und das funktioniert natürlich ganz anders, als es sich die Menschen des 18., 19. Jahrhunderts vorgestellt haben, die eben von einem ja eher mechanistischen Weltbild ausgegangen sind, die also Denkmodelle gehabt haben, die eher der Maschine zugewandt waren. Es gab eine große Begeisterung in der Industrialisierung für die Maschinen und man hat sich letztendlich auch Gesellschaft und auch Organisationen ja wie eine Maschine vorgestellt. Und Luhmann hat das alles auf den Kopf gestellt, hat eigentlich drei Wechsel in den Paradigmen herbeigeführt, nämlich von Planung und Planbarkeit zu Evolution. Dazu, dass Organisationen, Gesellschaften sich also in einem evolutionären Prozess bewegen und zwar wirklich in dem Sinne, dass er nicht gerichtet ist. Also er strebt nicht einem Ziel zu, dieser evolutionäre Prozess, sondern es entwickelt sich ständig etwas Neues. Und als Führungskraft muss ich damit rechnen, dass sich auch in meiner Organisation und auch in meinem Marktumfeld ständig etwas Neues entwickelt. Und zwar ohne, dass ich es wirklich direkt steuern kann. Und dann eben die Tatsache, dass man ja von struktureller Stabilität, also Strukturen schaffen Stabilität und man guckt sozusagen auf Organisationen, auf Gesellschaft als was Festes, Stabiles, was man zur Not irgendwie mit der Brechstange verändern muss, hin zu einem anderen antiintuitiven Verständnis, nämlich zu dynamischer Stabilität, wo Stabilität eigentlich die ganze Zeit aufrechterhalten werden muss und alle Aktivitäten, Kommunikationen dazu dienen, diese Stabilität weiterhin am Leben zu halten. Und auch das hat natürlich entsprechende Folgen. Wenn ich diese dynamische Stabilität dann habe, dann ja, geht eigentlich sozusagen die ganze Kraft die ganze Zeit dahin, Identität zu wahren. Sobald ich an dieser Identität kratze, fängt das also an, Widerstand zu erzeugen. Das Dritte ist dann vom Interesse an Design und Kontrolle zu Autonomie und Umweltsensibilität, also hin dazu, dass man seine Umwelten selbst konstruiert und man damit rechnen muss, dass ein System sich erstmal nicht beeindrucken lässt, natürlich gestört werden kann, aber immer mit seiner Eigenheit, mit seiner eigenen Art von Kommunikation auf so etwas reagiert. Und das ist sozusagen der übergeordnete Denkrahmen, in dem sich die systemischen Hacks bewegen. Und daraus leiten wir dann ein paar Grundfiguren ab, nämlich eben zum Beispiel Beobachtung zweiter Ordnung oder Entscheidungsparadoxie oder Sensemaking oder Reframing, also etwas, was man beobachtet, in einen anderen Rahmen zu setzen. Und natürlich die funktionale Methode, mit der Luhmann Dinge analysiert hat, ja, soziale Ereignisse analysiert hat, um zu gucken, gibt es möglicherweise auch funktionale Äquivalente. Das sind ein paar Grundbausteine, die wir da verwenden. Und jetzt hat Sabine sich viel Mühe und Arbeit gemacht, das weiterzuentwickeln und zu strukturieren. Magst du zu den Gedanken noch mal ein bisschen was sagen?
Ich habe noch mal einen Gedanken zwischendurch, wenn ich so zuhöre. Also Gedanken sind mir ja auch nicht neu, aber das klingt ja auf den ersten Blick auch erstmal ein wenig paradox, wenn du so die Grundlagen der Systemtheorie noch mal vorstellst, die evolutionäre Entwicklung, die Tatsache, dass sich das System von außen gar nicht beeindrucken lässt, sondern auch die eigene Umwelt sogar selbst konstruiert. Und dann auf der anderen Seite ein Hack, wo man ja erstmal suggeriert, da gibt es was, wo man weiß, tritt A ein, wende folgenden Hack an, damit du Folgendes erreichst. So, oder? Also das ist ja durchaus eine bewusste Vereinfachung, eine bewusste abgegrenzte Beobachtung, würde ich mal sagen, in diesem großen Feld von systemischer, evolutionärer Entwicklung, wie du das gerade dargestellt hast. Stimmt das? Also ist das ein Widerspruch oder wie stehen diese beiden Welten gegenüber? Wenn ich mir vorstelle, ein Hack ist eine einfache Anleitung für eine kleine Intervention, eine überraschende kleine Intervention und andererseits gibt es eben diese große Systemtheorie mit dem Ansatz, das System macht am Ende doch, was es will, weil es halt von innen heraus sich entwickelt.
Da wird es auch einen Hack zu geben. Der Hack heißt, Veränderung entsteht durch veränderte Selbstbeobachtung. Das heißt, wir werden ganz viele Arbeit da hinein investieren, wie wir eigentlich uns beobachten als Voraussetzung für Veränderung. Und damit habe ich natürlich Steuerungsmöglichkeiten, die aber anders funktionieren, als das üblicherweise gedacht wird. Also viele der Hacks werden sich um die Frage oder drehen sich um das Thema, wie kann eine Organisation die Art, wie sie sich beobachtet, wie sie reflektiert, wie sie handelt, in die Beobachtung zu bringen. Also es geht ganz viel um die Frage, wie erzeugen wir ein Problem, wie erzeugen wir eine Lösung, wie erzeugen wir, wie wir über Führung denken, über Kultur denken. Und insofern gibt es Steuerungsmöglichkeiten, die aber nicht in der Art vorhanden sind, wie man das in vielen Organisationen vorfindet, wo gedacht wird, dass das Ganze die Organisation ist mit einem Zweck, den ich dann unterteilen kann und die Mittel werden jetzt an die Abteilungen übergeben, die Aufgaben über eine bestimmte Struktur zu erfüllen haben. Das ist ein Steuerungsverständnis, was nicht systemisch ist und somit auch antiintuitiv, und damit werden sich die Hacks beschäftigen.
Naja, und das ist ja, das zeigt nochmal deutlich die konstruktivistische Basis. Also das ist alles, was bearbeitet wird und vielleicht auch mit Hacks sozusagen gesteuert werden kann, letztendlich Basis von Beobachtung ist und nicht Basis einer rationalen Wirklichkeit, die für alle gleich ist.
Ja, genau.
Du hast natürlich ein beliebtes Klischee in diesem systemischen Kosmos angesprochen, nämlich Systeme lassen sich von außen nicht beeinflussen. Und das stimmt natürlich so nicht und sagt auch Luhmann so nicht, sondern Systeme sind ja erstmal strukturell gekoppelt mit ihrer Umwelt. Und wenn man an Organisationen denkt, dann sind die zum Beispiel mit dem politischen System gekoppelt. Und die Einflussmöglichkeiten des politischen Systems sind Regulierungen, sind Gesetze und sind zum Beispiel Steuern. Und wenn die Politik die Wirtschaft beeinflussen will, ein Wirtschaftsunternehmen beeinflussen will, dann erhöht es zum Beispiel die Steuern auf bestimmte Sachen. Was dann zur Folge hat, dass natürlich nicht unmittelbar linear daraus erwächst, was das Unternehmen dann machen wird. Also insofern ist es schon richtig, dass innerhalb der Organisation dann entschieden wird, oh, unterschlagen wir zukünftig Steuern, gehen wir über andere Staaten, zahlen wir einfach die Steuern, melden wir Insolvenz an. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten dann für die Organisation zu reagieren. Aber der Impact, der kann schon sehr massiv sein und kann sogar existenziell sein. Also insofern kann ich natürlich ein anderes System sehr massiv, sehr deutlich beeinflussen. Nur die exakte Reaktionsweise, die ist nie steuerbar, sondern die findet immer innerhalb des sozialen Systems, was dann jeweils adressiert wird, eben tatsächlich statt.
Also man könnte an der Stelle auch sagen, Organisationen, die zum Beispiel in der gleichen Branche unterwegs sind, reagieren auf solche Umfelder wie Politik sehr unterschiedlich. Und wenn es die Abwrackprämie gibt, dann bauen die einen diese Autos und die anderen jene Autos, aber sie reagieren da drauf. Und wenn es eine CO2-Flotte oder eine CO2-Menge gibt, die abgegeben werden kann pro Flotte, dann reagiert Unternehmen A anders als Unternehmen B auf diese gesetzliche Vorgabe.
Ja, weil auch die Umwelt, so wie Holger, du das vorhin ja gesagt hast, letztendlich Teil der eigenen Konstruktion des Systems ist, der Kommunikation. Und das, wie ich auf die Umwelt reagiere und was ich als relevante Umwelt beschreibe und ob ich dann entscheide, ich nehme wahr, da ändert sich was, aber ich mache trotzdem erstmal so weiter wie bisher und warte mal ab, was passiert. Das sind Vorgänge, die im System entschieden werden. So kann man als außenstehender Beobachter zwar theoretisch sagen, alle agieren doch in der gleichen Umwelt, aber ob diese Umwelt die jeweiligen Systeme als relevante Umwelt bezeichnen und welche Handlungen sie dann ableiten, ist eben nicht steuerbar.
Ja, genau.
Deine Ausgangsfrage war ja, wie kann das dann, wie kann man das dann, diese, ich sag mal, Erkenntnisse über Systeme, über speziell soziale Systeme, wie kann man die dann praktisch und handhabbar machen? Und das ist natürlich eine filigrane Angelegenheit, weil man auf der einen Seite in diesem Konzept der systemischen Hacks schon nochmal ein paar Grundlagen schaffen möchte. Das ist zumindest Sabines oder unsere Intention gewesen. Wir erklären schon nochmal so ein paar Grundelemente, Grundfunktionen. Was ist eigentlich ein System zum Beispiel? Es ist nicht völlig theoriefrei. Das Hackhafte daran ist, dass es die Denkrichtung ändert. So, also dass es ein bisschen auch diesem Anti-Intuitiv-Gedanken folgt, dass man das, was man da eigentlich intuitiv erwartet, meistens nicht das ist, was systemischer, systemtheoretischer Sicht tatsächlich passiert. Sagen auch in der wissenschaftlichen Forschung zu Systemen letztendlich auch hervorgebracht worden ist und erarbeitet worden ist.
Und du hast das Anti-Intuitive ja gerade nochmal erwähnt. Also ich denke auch, dass tatsächlich im Titel dieses Podcasts Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft, ist eigentlich die Spur gelegt zu dem, was wir versuchen mit den Hacks näher zu bringen, nämlich genau dieses Denken dann auch in Handeln zu bringen, was eben manchmal anti-intuitiv ist.
Da steckt einfach viel, viel Potenzial drin. Sabine hat es ja gesagt, wir haben das abgeleitet aus den vielen, ich sag mal so, Merksätzen und Grundprinzipien, die wir in unserer Weiterbildung über die Jahre angesammelt haben. Das Ganze jetzt im Endstadium eines Buches, was es auch geben soll, und haben ja auch die systemischen Hacks für unsere Zukunftstagung am 3.9. aufbereitet, um also zu einzelnen Hacks was zu machen an Workshops, um diese Themen auch nochmal weiter mit Leuten zu verproben, auch mal in Workshops näher zu besprechen. Und es wird sich so mit der Zeit noch weiter ausmändeln, es wird noch weiter reifen. Aber ich glaube, der Bedarf, dass Leute nicht 10 Luhmann-Bücher lesen müssen, um diese Kenntnisse daraus in praktisches Handeln umzusetzen, das haben wir eben auch ganz häufig schon festgestellt, wenn wir in Beratungsprozessen mit Führungskräften arbeiten, dass es oftmals sehr anregend sein kann für unsere Kunden, wenn wir zu einem bestimmten Thema so einen Kurzinput machen. Und aus diesen Kurzinputs unter anderem sind eben auch solche systemischen Hacks entstanden, wo wir ganz bewusst, ich sag mal so, einen leichten Ausflug in die Systemtheorie unternommen haben, aber eben immer zielgenau auf eine Situation, wo der Kunde sich auch drin wiederfinden kann.
Ich kann dir auch mal ein Beispiel geben, und David, du kennst noch nicht alle Hacks, die ich geschrieben habe.
Nein.
Deswegen wäre jetzt die Frage, ob du an der Überschrift erraten kannst, und das gilt natürlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, erraten kannst, um was es geht, wenn ich die Überschrift des Hacks vorlese. Jeder will sie. Jeder hat sie, aber braucht sie jeder? Hast du eine Idee?
Er schweigt. Genau,
das, ich gebe dir noch einen Hinweis. Ja. Steht so im ersten Satz oder im zweiten Satz des Hacks. Sie stehen auf Kaffeetassen, hängen in großen Lettern in Foyers und fehlen eigentlich auf kaum einer Unternehmenswebsite.
Ja, jetzt genau. Du kannst es jetzt unterschiedlich bezeichnen, ob es Leitsätze sind, ob es Werte sind, ob es Kulturaussagen sind, was man eben so auf Kaffeetassen findet. Also vermutlich ist zumindest die Spur die richtige.
Ja, genau, die ist fantastisch. Ja. Das ist genau das, was jetzt kommt, nämlich dass Unternehmen ja oft Werte nutzen, um sich selbst zu beschreiben, ihre Identität damit bekunden. Und überraschend ist dann aber doch, dass es eine relativ geringe Variabilität zwischen den Unternehmen gibt. Man kann so Begriffe finden wie Integrität, Kundenorientiertheit, Mut, Offenheit, Respekt, Vertrauen, Wertschätzung. Also das sind in der Regel so die Sets an Werten, die sich Unternehmen geben, gelegentlich auch ergänzt um einen ganz eigenen oder individuellen Wert. Und wenn man jetzt nach der Funktion fragt von Werten, dann kann man sagen, sie strukturieren Erwartungen. Sie funktionieren, das ist auch ein Begriff aus der Systemtheorie, als Prämisse. Prämisse heißt, sie legen was für Folgeentscheidungen fest. Und Werte können hilfreich sein, weil Mitarbeitende dann wissen, was ein Unternehmen erwartet. Und vor diesem Hintergrund kann man vermuten, dass Unternehmen sich gerne Werte geben oder vielleicht auch verschreiben.
Naja, und man verbindet ja mit der letztendlich auch in irgendeiner Form eine Verbesserung des Business, oder?
Auf jeden Fall.
Also wenn ich sage, wir brauchen jetzt mehr Mut, schneller Entscheidungen zu treffen, dann hat man ja irgendwie vielleicht im Hinterkopf, hier ist hier alles zu zaghaft, bis hier mal eine Entscheidung getroffen wird, vergeht viel zu viel Zeit, da ist der Wettbewerber viel schneller als wir. Also die Werte haben zumindest im Kopf derjenigen, die sie proklamieren, in irgendeiner Form auch, also zumindest wenn sie aus der Hierarchie kommen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube,
Wenn sie vom Betriebsrat kommen oder von den Mitarbeitenden, dann geht es eher um die Interessen der Mitarbeitenden, dann geht es um Fairness, dann geht es natürlich ganz viel um Augenhöhe. Also auch das sind natürlich legitime Wertvorstellungen.
Ja, und ich glaube, dass durchaus auch das Management an Fairness interessiert ist und auch auf Augenhöhe zu sein. Also ich würde das gar nicht so unterscheiden, dass das die Werte der Mitarbeitenden oder der Führungskräfte sind, sondern das eine Unternehmen denkt es so, das andere so. Also es ist auf jeden Fall nochmal eine Anregung, auch sowas wie Fairness mit auf die Liste zu nehmen.
Ja, genau. Also in welchem Maß man einen Zweck in den Werten sieht, das mag unterschiedlich sein, je nachdem, wer sie kommuniziert und wer sie ausspricht. Und da glaube ich, Holger, so verstehe ich dich, also wenn der hierarchisch veranlasst wird, die Beschäftigung mit Werten, dann steht wahrscheinlich der Zusammenhang zum Business, zum Unternehmensziel plakativer im Raum, als wenn das aus einer mitarbeitenden Bewegung zum Beispiel entsteht. Und das soll gar nicht werten so, aber da ist einfach die Zweckbindung von Werten vielleicht unterschiedlich konstruiert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man jetzt intuitiv da drauf guckt, könnte man ja denken, ja, super Sache, Werte, die braucht man, die wollen wir. Und wir haben eine andere Haltung dazu. systemtheoretisch fundiert, gucken wir kritisch auf die Proklamation von Werten. Denn wenn man sie einsetzt, wenn man sie proklamiert, setzt man sie auch der Verneinung aus oder auch der Ablehnung. Was ist denn damit gemeint? Also wenn man jetzt sagt, wir möchten gerne, dass mehr vertraut wird, entsteht plötzlich eine Situation, wo alle Handlungen im Unternehmen daraufhin überprüft werden, ob man jetzt gerade hier eine vertrauensvolle Situation erlebt hat, ob die Führungskraft eigentlich nur Pflichterfüllung gemacht hat und so getan hat, als würde sie vertrauen, oder ob sie echt vertraut hat. Also jedes Handeln in der Organisation wird plötzlich so einer Werteprüfung unterzogen und man fragt sich immer, ist das jetzt richtig oder falsch? War das jetzt vertrauensvoll oder nicht vertrauensvoll? Also man schafft ein kommunikatives Spielfeld, man schafft eine Situation, wo plötzlich das, was vorher selbstverständlich war, möglicherweise, nämlich dass man sich vertraut hat, wird plötzlich hinterfragt und damit auch der Verneinung ausgesetzt. Ein zweites Problem mit Werten, wenn sie proklamiert werden, ist, dass es ja immer auch einen Gegenwert gibt. Wenn ich jetzt an das Thema Vertrauen denke, dann braucht es auch Kontrolle, weil wenn ich nur vertraue, dann wird es naiv. Wenn ich zum Beispiel Offenheit fordere, dann braucht es auch Diskretion, sonst wird man indiskret. Mut braucht beispielsweise der Mut, der Wert Mut braucht Vorsicht, ansonsten wird es Leichtsinn. Man kann sagen, wo vorher, ohne dass Werte proklamiert wurden, möglicherweise ein situationsangemessenes Abwägen möglich war, entsteht jetzt plötzlich ein binäres Schema. Und das binäre Schema heißt, richtig oder falsch.
Das, was du jetzt geschildert hast, ist ja schon ein weises Denken, würde ich mal sagen. Also, dass jeder Wert auch einen Gegenwert hat. Und Wenn ich es richtig verstehe, ist durch die Proklamierung der Werte der Gegenwert abgewertet sozusagen. Also wenn es heißt, wir brauchen eine Vertrauenskultur, dann ist plötzlich Kontrolle automatisch was Negatives.
Ja, genau. Richtig? Kontrolle ist so, falsch.
Und vorher war eventuell beides erlaubt, bevor es so explizit ausgesprochen war.
Ja, genau. Ja.
Okay, dann verstehe ich.
Also wenn man es noch mehr auf die Spitze treibt, dann könnte man sagen, der Gewinn des einen Wertes, zum Beispiel hier Vertrauen, ist der Verlust des anderen. Mhm. Und das widerspricht aber der organisationalen Mehrdeutigkeit in Organisation. Also manchmal braucht man Kontrolle und manchmal braucht man Vertrauen. Und die Menschen denken ja an Kontrolle immer, es ist jetzt eine Einzelperson, die kontrolliert wird. Ich nenne gerne das Beispiel, dass ich manchmal heilfroh bin, wenn ich kontrolliert werde. Zum Beispiel, wenn ich ein größeres Angebot rausschicke, dann lasse ich gerne mal einen Kollegen oder eine Kollegin drauf gucken, vor allen Dingen auf die Kalkulation und lasse prüfen, ob die richtig ist. Oder wenn ich an die Produktion in einem Chemiebetrieb unterwegs oder tätig wäre, wäre ich heilfroh, wenn ein Kollege eine Vier-Augen-Kontrolle macht und prüft, ob ich auch den richtigen Hahn aufgedreht habe, ob die richtige Temperatur eingestellt ist und ob alles richtig ist. Also da ist Kontrolle auch geknüpft an Sicherheit und hat nicht Entlastung, dieses negative Image. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jegliche Kontrolle weglassen, dann wäre es eben auch naiv, weil dann würde ich nicht mehr vertrauen, sondern dann wäre ich nur noch naiv, indem ich nichts mehr kontrolliere. Und die Übertreibung wäre natürlich, und das denken die Leute wahrscheinlich immer, das ist so eine Überkontrolle. Also wenn jetzt alles hinterfragt wird. Also es geht um eine gute Balance zwischen diesen beiden Werten, Kontrolle und Vertrauen.
Ja, wir sind ja noch in der Beschreibung quasi der Ausgangslage, nicht? Das ist sozusagen das Feld, auf das man guckt. Mhm. Und um einmal ganz kurz eine kleine Lücke zu schließen, in dem Moment, wo ich als Führungskraft einen bestimmten Wert postuliere und sage, wir müssen jetzt hier Vertrauen ganz groß schreiben, ist auch jeder natürlich bemüht zu gucken, hab ich dich, du Schweinehund? Ja, also das ist ja das beliebte Spiel. Da hat er das nicht gemacht. Ja, also in dem Moment kann sozusagen der Zynismusgenerator angeschmissen werden und man kann sagen, da bin ich aber ziemlich sicher, da ist dieser Wert nicht eingehalten worden. Wahrscheinlich meinen sie es gar nicht wirklich so, sondern sie tun nur. Das ist ein bisschen nochmal, um die Ausgangslage nochmal zuzuspitzen und abzurunden. Und jetzt geht's, glaube ich, weiter mit dem Hack.
Genau.
Wie sieht jetzt so ein Hack aus?
Also es wird ja immer noch ein bisschen erklärt in so einem Hack, was der Theoriehintergrund ist oder wie Situationen auch in Unternehmen entstehen. Und einen zweiten Aspekt, den ich gerne erwähnen möchte, wenn man Werte aufstellt oder proklamiert in Unternehmen, ist, dass Werte ganz oft moralisch aufgeladen werden. Wir kennen das selbst, wenn wir an bestimmte Werte denken, denken wir, Ehrlichkeit ist gut, Vertrauen ist gut, Offenheit ist gut und andere Werte sind dann eben schlecht. Kontrolle zum Beispiel. Also Werte werden oft moralisch aufgeladen und die Gefahr, die dann entsteht, ist, dass solche Werte, die dann negativ bewertet werden, nicht mehr in die Kommunikation, in die Beobachtung gebracht werden und dann in einem Unternehmen wegfallen. Wenn man sich also fragt, wie bestimmte Probleme entstehen, dann kann man eventuell auch sagen, ja, indem man Werte aufstellt und der Gegenwert nicht mehr besprochen werden kann. Also eine kritische Auseinandersetzung wird dann erschwert, weil die Moral bewertet bestimmtes Verhalten und anderes wird dann ausgeblendet. Der Hack an der Stelle wäre und ist, die fangen immer oder oft an, die Hacks mit was tun, was besser lassen, fordere nicht die Werte, die du haben willst, sondern schwäche den Gegenwert. Also anstatt zu sagen, vertraut bitte, könnte man sagen, jetzt haben wir über Jahre immer mehr Kontrollmechanismen aufgebaut, die uns zu unflexibel machen. Wir müssen jetzt mal die Kontrollmechanismen reduzieren. Und das Wort Vertrauen fällt in diesem Zusammenhang nicht, ist aber der Wert, den ich eigentlich stärken will.
Ja, entsteht dabei automatisch, ohne es auszusprechen, wenn es wirklich dazu kommt, Kontrollmechanismen zu reduzieren.
Genau.
Das ist die Grundidee. Also der Wert, der dir wirklich wichtig ist, den stell nicht zur Debatte, sondern diskreditiere oder schwäche ab, was du als Gegenwert identifizierst. Also mache nicht den sprachfähig, den du eigentlich haben willst. Das ist die eiserne Regel dafür.
Und
die
das ist Sicherheit anti-intuitiv.
Anti-intuitiv, das kann man schon mal so sagen, weil die Leute natürlich auf und ab hüpfen und sagen, ja, nein, aber doch, und der ist doch so toll und so wichtig und den muss ich doch immer sagen. Kann man tun, ist aber doof.
Und es ist gar nicht so einfach. Ich habe gerade neulich mit einer Führungskraft telefoniert, die erzählte, jetzt habe ich Vertrauensworkshops gemacht. Wir haben uns nochmal erzählt, unter welchen Umständen kann ich denn vertrauen und wofür brauche ich Vertrauen und was ist hier eine vertrauensvolle Situation. Also es ist nicht intuitiv, diesen Schwesternwert abzuschwächen, sondern es ist eher intuitiv, die Werte, die man haben will, zu proklamieren. Also geht es darum, einerseits entweder den einen Wert zu schwächen oder zumindest die eigenen Werte, die man haben will, sehr sparsam zu kommunizieren und auch einen paradoxiebewussten Umgang mit Werten zu pflegen. Also das Kennen von Gegenwerten ist eine Voraussetzung, wenn ich einen Wert proklamiere.
Noch einen kleinen Punkt. Natürlich ist es nicht so, dass man in einer konkreten Reflexion jetzt nicht mehr über Vertrauen sprechen. Ja, also in dem Moment, wo ich Retrospektiven mache, wo ich Anlässe habe, wo ich über Beobachtbares rede, also nicht über allgemein proklamierte Werte, sondern über eine Situation, die das Element Vertrauen beinhaltet, dann ist es natürlich immer legitim, darüber zu reden, weil ich dann nicht in dieser einseitigen Postulierungsphase bin, die 10 Gebote zu überreichen, sondern eben das einfach als Beschreibung einer Situation benutze. Und das ist natürlich sinnvoll.
Danke nochmal für den wichtigen Unterschied zwischen konkret und allgemein. Und in der konkreten Situation ist es durchaus gewünscht und förderlich zu fragen, wann wäre denn mehr Transparenz beispielsweise hilfreich gewesen oder unter welchen Bedingungen ist Mut angebracht, weil jetzt immer nur mutig zu sein, macht überhaupt keinen Sinn, aber in bestimmten Situationen schon. Oder wie gehen wir mit Fehlern um? Das ist konkret besprechbar und sollte auch besprochen werden, aber wenn sowas auf der Tasse steht, wir besprechen Fehler,
abstrakt,
dann ist es weniger hilfreich. Ja, das war ein Hack.
Genau, also mein Gedanke war, wir oszillieren ja heute so ein bisschen in der Folge. Ja, ihr merkt das zwischen, wir gucken inhaltlich mal an einer bestimmten Stelle etwas tiefer rein, so wie jetzt zum Beispiel am konkreten Beispiel dieses Hacks oder am Eingang auch nochmal in einem Schnellflug, was so die systemtheoretischen Grundlagen angeht. Aber wir versuchen auch dieses Konstrukt, diese Idee eines Hacks ein wenig einzukleiden. Und ich hätte jetzt zurückgefragt, also willst du nochmal aus diesem Beispiel allgemein darstellen, wie die Struktur des Hacks dann letztendlich aussieht? Oder willst du an einer anderen Stelle noch etwas tiefer reingucken?
Nee, ich erzähle gerne an der Stelle was drüber. Also die Hacks, die sind auf so 1 bis 3 Seiten beschrieben und starten immer mit einer kleinen Geschichte. Das kann eine Einsatzgeschichte oder auch ein bisschen länger sein von so typischen Erzählungen, die in Unternehmen zu hören sind. So typische Beschreibungen, die man im Flur in Unternehmen aufgreift oder auch in Management-Meetings hört, wo wahrscheinlich jeder erstmal zustimmen würde. Manchmal sind sie sehr spitz formuliert. Der Holger sagt manchmal, das ist mir aber zu spitz. Sowas wie Alpha-Tierchen, das möchte ich nicht. Kann ich auch gut nachvollziehen, aber die Hacks fangen also prinzipiell erstmal mit so einer Beschreibung an, wie Organisationen über Organisationsphänomene denken, um sie dann systemtheoretisch etwas anders einzusortieren, um dann am Ende jetzt nicht mit einem Rezept zu enden, aber doch mit einer Handlungsidee, was man tun und was man lassen könnte, enden, damit man als Führungskraft, Organisationsentwickler auch eine Idee hat, wie die brauchbar oder brauchbar umsetzt.
Genau, also das gefällt mir übrigens besonders gut. Das ist jetzt noch gar nicht so alt, dieser Gedanke, was tun, was lassen. dass man deutlich Wert auf das Lassen legt. Und man kann eine Menge Zeit sparen, eine Menge Ressourcen sparen und eine Menge Unheil verhindern, wenn man das eine oder andere einfach mal lässt. Und ich glaube, das ist so einer der schönen, also wie ich finde, schönen Ansätze auch für diese Hacks.
Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, jeder dieser Hacks wird illustriert werden, sodass es immer ein Bild dazu gibt, was das Thema aufgreift, um auch nochmal es leichter in Erinnerung zu behalten, um einen anderen Zugang zu Systemtheorie zu finden, als es nur in Schrift zu haben. Dazu haben wir einen wunderbaren Illustrator, den Volker Schächtele, der mit sehr vielen eigenen Ideen auf diese Hacks guckt und sagt, ganz schön anspruchsvoll, was ihr mir hier schickt. Da brauche ich ein paar Tage und dann kommt er aber doch schon ein paar Stunden später mit so ein paar Scribbles um die Ecke, wo er visualisiert, wie er sich das vorstellt. Und das ist nochmal eine tolle Inspiration, weil er einfach aus einer ganz anderen Brille auf diese Themen guckt und Ideen hat, die ganz wunderbar sind.
Genau, manche Bilder sind so Denksportaufgaben, manche sind sehr eingängig, manche sind auch ein bisschen lustig. Also ich finde, das ist eine ganz schöner Reigen von unterschiedlichen Sachen dabei. Und dem einen hilft es mehr, dem anderen hilft es weniger, aber es ist nochmal eine Unterstützung auch, damit das sich einprägt.
Sie sind eben nicht an jeder Stelle eindeutig. Das ist das Spannende daran, finde ich tatsächlich, dass es anregt.
Ja, und das ist ja insgesamt das Ziel von diesen Hacks, kann man an der Stelle nochmal zusammenfassend zu sagen, systemtheoretische Grundgedanken, Grundfiguren so greifbar zu machen, dass sie nicht wie ein Pudding an der Wand sind, sondern dass man irgendwie wie so einen Haken abnehmen kann oder wie irgendwas Festes, was man dann in sein eigenes Handeln einbauen kann, was sich also nicht dauernd verflüssigt, sondern was man festhalten kann und in die eigene Arbeit integrieren kann.
Ja, ich glaube, das bringt es nochmal gut auf den Punkt, Holger.
Ja, genau. Also es gibt noch eine Gliederungsstruktur, die noch Work in Progress ist, würde ich mal sagen. Also Sabine hauptsächlich, ich bin immer nur der Zweitleser quasi, der da so ein bisschen nochmal Feedback gibt. Aber die Gliederungsstruktur ist mit der Unterscheidungstheorie anzufangen. Das ist aus unserer Sicht, glaube ich, die Errungenschaft überhaupt fast noch wichtiger als die Systemtheorie selbst. Und eigentlich ist ja die Systemtheorie nur eine mögliche Anwendung der Unterscheidungstheorie. Also wir fangen mit dem Kapitel an und dann eben auch mit Hacks, wo es darum geht, wie unterscheidet man, wie kommen Unterschiede in die Welt, welche Unterschiede werden gesehen, wie entstehen eben blinde Flecken in dem Moment, wo man unterscheidet. Das ist so das Erste. Dann kommen Entscheidungsprämissen. Das ist letztendlich das Luhmannsche Vermächtnis, wie Ordnung in Organisationen entsteht. Und diesen Entscheidungsprämissen ist dementsprechend auch ein großer Raum gewidmet. Dann das Thema Anschlussfähigkeit, also die Koppelung zwischen Systemen. Ja, wenn man nur auf das einzelne System guckt, ist ja das eine. Aber alles, was dann zwischen den Systemen passiert, braucht eben eine gewisse Anschlussfähigkeit, so wie der Berater eine Anschlussfähigkeit auch an das zu beratende System braucht. Oder ich brauche eine Anschlussfähigkeit als Dienstleister an meinen Kunden. Und dann das Thema Wechselspiel von Führung und Kultur. Also wie beeinflusst Kultur Führung und wie beeinflusst Führung Kultur? Und dann das große Feld von Reflexion und organisationalem Lernen. Ein weiteres Paket, das natürlich zentral ist. Und dann Veränderungsprozesse anders zu sehen, als man sie vielleicht das eine oder andere Mal sieht und Veränderungsprozesse auch anders zu kommunizieren.
Ja, wir freuen uns, dass wir den Karl Auer Verlag gewinnen konnten, dieses Buch zu veröffentlichen. Und wenn es so kommt wie geplant, dann wird es im Frühjahr 26 aufgelegt werden.
Ja, und jetzt ist auch nochmal gerahmt, das, was jetzt vielleicht für die Zuhörenden sich so an Puzzleteilen über diesen Podcast, über diese vielleicht auch etwas ungewöhnliche Folge, wo wir mehr das Format des Hacks als den einzelnen Inhalt im Unterschied zu den anderen Folgen in den Mittelpunkt gestellt haben. Und im Nebensatz tauchte der Begriff Buch dann ja schon häufiger auf. Jetzt hat es Sabine zusammengefasst. Also das, wo wir von ausgehen, wo ihr die Hacks dann auch im nächsten Jahr finden werdet, wird auf jeden Fall in diesem Buch, in dieser Veröffentlichung sein. Und auf jeden Fall werdet ihr die Hacks bei unserer Zukunftstagung finden. 3. September in diesem Jahr, hier bei uns in Remscheid-Lennep, bewährtes Format, werden wir einige beispielhafte Hacks mit euch gemeinsam besprechen, gemeinsam ausprobieren. In der Hoffnung natürlich, dass am Ende nicht nur uns, sondern auch allen Lesenden und allen Teilnehmenden bei unseren Weiterbildungen letztendlich diese Hacks genau dabei helfen, was Sabine vorhin nochmal gesagt hat, dass Systemtheorie nicht wie ein Pudding an der Wand hängt, sondern tatsächlich zumindest in Ausschnitten auch anfassbarer und umsetzbarer wird, Genau, und wir hoffen, wir haben Lust auf mehr gemacht. An dieser Stelle danken wir fürs Zuhören, wünschen noch einen schönen Tag und werden wie immer noch etwas Wupperrauschen spendieren, um das Ganze auch nachklingen zu lassen. Und wenn es Rückmeldungen zu diesem Thema gibt, auch das wie immer an team@praxisfeld.de. Danke Sabine, danke Holger. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.